Hey Raff!
Hey Micky!
Hast du heute schon über Filme geredet?
Nee, hab ich nicht.
Dann wird's aber höchste Zeit.
Aber hallo, dafür bin ich hier.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von
Lass uns über Filme reden.
Genau so heißt das.
Genau so, nur echt mit ganz vielen R's.
Mit rollendem R.
Ein frohes neues Jahr euch allen.
Genau.
Es ist jetzt die erste Folge im neuen Jahr, die ihr zu hören bekommt zumindest. Und ja, diese Folge wird
ein bisschen anders ablaufen.
Speziell, ja. Weil uns ist ein Malheur passiert. Man kann es nicht anders sagen. Wir haben diese Folge bereits aufgenommen zum wunderbaren Film Heathers. Doch leider hat uns die Technik einen Strich durch die Rechnung gemacht. Micky, erläuter das doch mal.
Ja, wir hatten leider das Problem, dass die Datei, die wir aufgenommen haben, in einem falschen Format gespeichert ist und der Ton verzerrt klang. Und wir haben uns das dann beide angehört und uns entschieden, dass wir das so auf jeden Fall nicht lassen können. Und ja, dann ging erst die Überlegung, den Film nochmal neu aufzunehmen, neu zu besprechen. Wir waren aber dann auch relativ schnell der gleichen Meinung, dass das zu schade ist, weil das Gespräch, was wir eigentlich hatten zu dem Film, ist ja auch in so einer Momentaufnahme, kurz nachdem wir den Film geguckt haben. Und deswegen haben wir uns dann dazu entschieden, die Audioaufnahmen, die wir hatten, ein Transkript davon anzufertigen und wollen euch dies nun quasi vorlesen in den jeweiligen Rollen. Und ja, wir hoffen, dass das trotzdem genauso unterhaltsam wird und auch genauso natürlich wirkt. Aber seht uns das bitte nach, wenn wir uns mal verlesen, verhaspeln oder gar von dem anderen die Textpassage ansprechen. Wir haben jetzt hier wirklich so ein ausgedrucktes Pamphlet mit vielen, vielen Seiten Text. Ich habe gar keine Lust, so viel zu lesen.
Ey, das ist wirklich viel. Also das sind, ey, ich würde sagen, 50 Seiten?
Ja, das sind
roundabout.
Ist schon einiges.
Ist schon einiges auf jeden Fall.
Der Raff hat das auch ganz nett, wie er ist, in kleinster Schrift auf jeden Fall ausgedruckt.
Kleinster Schrift meint er ist.
Aber auch das zeigt ja, wenn wir trotzdem 50 Seiten haben, dass das ordentlich viel an Text ist. Und ja, wir hoffen, das macht trotzdem Spaß. Es ist für uns beide neu, würde ich sagen.
Wir haben noch nie im Leben irgendwas gelesen, laut. Nee. Und nee, ey, aber
sind auch
die
keine
Schrift
Bilder
ist dir
drin.
Wirklich zu klein? Bist
keine
du schon
Bilder.
So alt, dass dir die zu klein ist?
Ja, steinalt.
Außerdem, das ist die Größe, die du mir geschickt hast. 1:1 von dem...
Ja, jetzt auch noch den schwarzen Peter weitergeben.
Nö, ich will hier nur objektiv die Wahrheit sagen. Ja, wie Micky schon gesagt hat, mal gucken, was passiert. Vor allem, weil das leider dieses Programm, wo wir das durchgejagt haben, das leider nicht so macht, dass wir das komplett sehen, wann die Umbrüche sind.
Genau.
Deswegen mal schauen, was passiert, aber wir werden das jetzt einfach mal so vorlesen. Es ist jetzt auch schon was später und ist jetzt auch schon die dritte Aufnahme, die wir heute machen. Mal gucken, wie geistig zurechnungsfähig wir noch sind.
Das kann man ruhig sagen, wir arbeiten hier hart.
Wir arbeiten rund um die Uhr an einem Samstag.
Ja.
Es ist der Wahnsinn. Mal gucken, was passiert.
Dann
ich bin selber gespannt.
Fangen wir einfach an, oder?
Fangen wir einfach an. Die ersten Worte sind, hey Raff, ich nehme an, das wirst du gesagt haben. Ja.
Hey Raff.
Hey Micky,
alles
Paletti?
Paletti?
Ja klar.
Wie wäre es, wenn wir uns einen Film schnappen und ein bisschen Popcorn dazu und uns den zusammen angucken?
Das hast du doch irgendwo rausgeklaut, aus irgendeinem Film. Ich komme aber gerade nicht drauf, aus welchem. Vielleicht sollten wir darüber reden.
Maybe. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lass uns über Film reden.
Hallöchen.
Genau. Es ist jetzt auch, also ich muss sagen, dafür, dass wir jetzt eine Weile nichts aufgenommen haben, fühlt es sich eigentlich nicht so an.
Als wäre es erst letzte Woche gewesen, dass wir hier saßen und über einen Film gesprochen haben.
Ja, Es ist schon eine Weile her. Aber man fühlt sich ja wohl.
Das sagst du.
Das unterstelle ich jetzt einfach mal.
Ja, wir haben uns wieder was Schönes angeguckt. Dazu vielleicht noch eine kleine Fußnote, während wir umblättern. Das war tatsächlich eine erste Aufnahme nach einer kleineren Pause. Und darauf referenzieren wir hier, was allerdings nicht mehr aktuell ist.
Genau.
Nur als Fußnote. Mickeys Pick.
Ich habe wieder was rausgesucht. Ich glaube manchmal, je nachdem, wie wir die Folge ansetzen, könnte das den Eindruck machen, dass ich immer aussuche.
Ey, im November war es tatsächlich so. Da waren, glaube ich, irgendwie drei, wo untereinander deine Filme, das ist auch so nicht richtig, ich glaube nicht, dass wir so reden, wo drei hintereinander deine Filme waren. Außer So finster die Nacht, glaube ich, im November.
Aber das heißt, irgendwo gab es dann ja auch eine Strecke, wo deine Picks waren. Weil es ist ja wirklich 50-50 eigentlich. Also nicht, dass es jetzt hier böse Zuschauer oder Zuhörer Zuschriften kommen und sagen, ey, wann lässt du endlich mal den Raff aussuchen?
Genau so.
Ich bin Eco-Raffin, ey. Okay.
Was auch immer das geheißen soll.
Das haben wir wohl so gesagt.
Das haben wir wohl so gesagt. Es steht ja hier. Eco-Raffin. What ja. the fuck? Wir reden heute über Heathers von 1988, der bei uns in Deutschland damals den Titel Lethal Attraction trug. Jetzt fragt man sich aber erstmal, wieso hat ein Film, deren Vornamen im Titel trägt, plötzlich so einen seltsamen, verschwurbelnden Titel?
Ja, und die Antwort ist ganz einfach, weil man wollte halt aus dem Erfolg von einem anderen Film Profit schlagen, nämlich eine verhängnisvolle Affäre, der im Original halt Fatal Attraction heißt. Was das dann natürlich irgendwie für den deutschen Markt komplett untergegangen ist. Die haben das nämlich dann für den deutschen Markt eben verhängnisvolle Affäre genannt.
Ja, aber in Deutschland war das halt eh egal. Und ist ja auch thematisch überhaupt nicht.
Also ich glaube, Fatal Attraction ist ja auch eher so ein bisschen Erotik-Thriller, oder? Hat Michael Douglas in den 80ern drin. Kann nur sein.
Ja, stimmt. Genau. Michael Douglas 80er und frühe 90er übrigens auch.
Manche Quellen sagen 89, aber das haben wir ja nachgeguckt. Der kam halt im Januar 89, hatte der Premiere auf dem Sundance Film Festival und dann irgendwann ab März lief der halt.
Was aber noch beim Gucken bei uns die Diskussion eröffnet hat, wie zählt man diese Filmrelease-Daten? Da hatten wir auch mit einem Freund die Diskussion, ob Total Recall ein 80er-Film ist oder ein 90er-Film. Oh, jetzt erinnere ich mich an die Diskussion.
Mhm. Und daraus ist eine sehr, naja, ist auf der Jahrzehntewende, ne?
Genau. Weil der ist halt komplett 89 gedreht und produziert worden, aber 1990 veröffentlicht worden. Und dann gab es zwei Lager. Das eine hat gesagt, ja, eindeutig ist ein 80er-Film, weil er wurde in den 80ern produziert, aber released ist er, wie gesagt, 1990 und zählt deswegen in der Timeline zu den 90er-Filmen, was das zweite Lager war.
Ich würde mich in das 80er-Lager begeben.
Ich weiß nicht. Ich habe mich am Anfang in das 90er-Lager gezählt, dann irgendwann war ich so, ja, okay.
Hast du deinen Fehler eingesehen?
Nee.
Das habe ich gesagt. Okay. Das steht hier. Ja, das wahrscheinlich sprechen wir auch sonst immer in der dritten Person von uns.
Definitely. Okay, ja, ich kann es verstehen, weil der wurde wirklich in den 80ern produziert, jetzt am Beispiel von Total Recall. Aber es ist so eine Sache halt. Ich meine, es gibt ja auch extremere Beispiele von Filmen, wo die Releases 20 Jahre später waren oder so.
Ja, klar. Da merkst du es. Da muss man auch sagen, ja, dann ist das halt, ne?
Ne, wenn ein Film 98 gedreht wurde und 2018 rauskommt, dann ist das kein 2018er Film.
Ja.
Aber er würde wiederum in den besten Listen dann von 2018 besprochen werden.
Mhm.
Das ist jetzt aber wieder nicht aus dem Transkript.
Und mit der Logik oder mit der Begründung konnte ich dann leben. Okay, ich würde sagen, wir kommen zurück zum nächsten
Interaction.
Zum nächsten Interaction.
Also dieses
zur Lethal Attraction.
Das passt natürlich manchmal gar nicht.
also wir versuchen vielleicht auch live die Sachen rauszulesen, ja, die ganz komisch hier stehen, aber so schnell schaltet unser Gehirn dann auch nicht.
Ja.
Genau, zurück zum Thema. So lief der auch damals im Fernsehen. Lethal Attraction, als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Die Anekdote ist ja eigentlich immer die gleiche bei mir. Ich bin die Fernsehzeitungen durchgegangen und überall, wo Thriller oder Horrorfilm stand, habe ich es direkt auf einen Zettel geschrieben und mir gemerkt, wann das ausgestrahlt wird, um das Potenzial aufzunehmen.
Potenziell wahrscheinlich.
Ja. Und so ist mir auch Heathers unter die Augen gekommen. Und der ist wirklich was Eigenes.
Also es ist kein Horrorfilm, aber es war in der Fernsehzeitung mit Sicherheit als Thriller betitelt und ist aber eigentlich eher sowas wie eine schwarze Komödie oder Satire, hat der Mickey gesagt.
Und hat auf jeden Fall heftige Themen, die damit reinspielen und ist auf jeden Fall zu der Zeit, wo eben genau diese 1988 oder 1989, wo John Hughes auf jeden Fall ein großer Name war, mit den ganzen Jugendfilmsachen, die rausgekommen sind.
Ja.
Breakfast Club zum Beispiel.
Ja, ist das auf jeden Fall eine Sache. Selbst wenn man die in einer Zeitlinie sieht, der sticht da wirklich komplett heraus. Der ist eine böse Sicht auf das, was die anderen Filme so prominent gemacht hat.
Ja, und halt auch irgendwie ein Kommentar zu dieser sehr positiv dargestellten Welt in John Hughes Filmen, die ich ja sehr gerne mag. Ich muss sagen, ich mag Filme, die sehr gerne... die Filme sehr gerne und ich habe auch nichts dagegen, wenn man viel Good-Atmosphäre erzeugt, die vielleicht halt nicht komplett der Wahrheit entsprechen, aber so komplett der Wahrheit entspricht. Haben wir das so gesagt?
Scheinbar, sonst würde es hier ja nicht stehen.
Das Transkript kann keine Fehler machen.
Es kann keine Fehler machen. Heathers ist ja geschrieben H-A-W-E-R-E-S übrigens, ist ja auch sehr überspitzt. Natürlich, ich bin eindeutig schwarze Komödie, Satire trifft es genau.
Ja, und meine Story mit dem Film ist, deine Story mit dem Film ist?
Ah ja, ich habe, als du irgendwann mal abgegradet hast auf deinem Fancy Media Book Edition von Heathers, die übrigens auch das Foto unseres Instagram-Posts zieren wird, hast du ja ausgemistet, hast du mir die DVD zugesteckt, wo noch Lethal Attraction draufsteht.
Ja, genau.
Weil der Film ist komplett an mir vorbeigegangen. Ich hatte vorher nichts davon gehört. Ich habe den nie irgendwie im Fernsehen gesehen oder so. Und da muss man, glaube ich, schon aus den 80ern gewesen sein, dass man den so mitgekriegt hat.
Ja, auf jeden Fall habe ich den nie im Fernsehen gesehen. Hä? Das hast du gesagt.
Das muss ich gewesen sein wieder, ja. Aber mich erinnere ich daran, dass der jemals lief. Aber dann hast du mir den halt mal ausgeliehen und der ist wirklich wild, der Film.
Also es kann auch sein, dass ich den sogar ein bisschen, dass der gar nicht diesen Fernsehding, Zeitungsgimmick nur hatte, sondern dass der auch auf meinem Radar war, weil ich habe eine 8 Jahre ältere Schwester, die ist also zu dem Zeitpunkt schon Teenie gewesen und die hat sich gezielt John Hughes und St. Elmo's Fire und diese ganzen Sachen und Dirty Dancing war ja zu der Zeit ein Ding. Also diese ganzen Jugendromanzen-Sachen und sowas alles angeguckt. Und dann war irgendwann plötzlich dieser böse Film dazwischen.
Aber das bist immer noch du, der
da, jetzt kommt. Ach so, der aber da trotzdem gut reingepasst hat. Weil er ja eigentlich, also vielleicht mal nur kurz Story oder zur Ausgangslage des Films. Der Film heißt Heathers und bezieht sich auf den Vornamen von drei, ja, wie soll man die nennen? Das ist halt so eine Clique von drei Mädels, beziehungsweise 4 Mädels eigentlich, 3 Heathers und eine Veronica, gespielt wird von Winona Ryder. Die ja so ein bisschen was repräsentieren, die so die Oberschicht, die Brats, so die bissigen Mädels.
Verwöhnten Gören, genau, die sich auch wahnsinnig viel auf sich einbilden und alle, die sie für unter sich ansehen, die machen denen das Leben zur Hölle und sind halt so richtig gehässig und bösartig. Also den anderen Schülern das Leben zur Hölle machen. Das sind die Heathers.
Genau, also man kriegt auf jeden Fall direkt von Anfang an auch alles präsentiert. Es gibt Grüppchen, es gibt verschiedene Klischeebilder, es gibt die sportlichen, muskulösen Dummköpfe, es gibt die Nerds, es gibt Übergewichtigen, es gibt die Übergewichtigen, die auch ausgegrenzt werden, und die Mauerblümchen. Das sind alles diese Fraktionen, die hier aufgegriffen werden.
Das wird alles in dem Film so ein bisschen bebildert und betrachtet auch. Veronica ist irgendwie so, die ist auf jeden Fall, die spricht auch einen Voice-Over und man kriegt den Film aus ihrer Perspektive erzählt. Und manchmal sitzt sie auch und schreibt in ihr Tagebuch und man hört ihre Gedanken. Und sie ist irgendwo, sie sucht selber auch ihre Mitte irgendwie. Sie weiß nicht so genau, wo sie hingehört. Sie ist jetzt in dieser Elite-Gruppe angekommen, merkt aber, dass sie da eigentlich keine von mag.
Genau. Und die sagt auch irgendwann in dem Film relativ am Anfang, dass sie da eigentlich nur da ist, weil das den sozialen Status bringt.
Ja. Aber die ist ja trotzdem immer so zerrissen innerlich, dass sie mit ihrer alten Freundin jetzt nicht mehr so viel zu tun hat zum Beispiel. Die versucht sich zwischendurch nochmal mit ihr zu verabreden, die dann immer klein geredet wird von den Havers, oder sie versucht auch generell bei solchen bösen Intrigenaktionen, die Havers in der Schule da treiben, dass sich immer irgendwie rauszuhalten. Wird aber trotzdem
dazu benutzt.
Genau. Und die merkt auch schon manchmal, also, und die merkt auch schon mal was an, ne? Also, dass sie manchmal irgendwelche Kommentare denen gegenüber bringt.
Mhm.
Die hält nicht komplett die Klappe, sondern arbeitet ja durchaus noch ein bisschen so als Gewissen der Gruppe, aber setzt sich da halt nicht durch. Und das ändert sich eigentlich erst, als der zweite Main-Character, nämlich Christian Slater, auftaucht, JD, als ebenfalls Außenseiter-Typ, der sehr schlagfertig ist und irgendwie das auch alles scheiße findet, was da auf der Highschool abläuft.
Ja, und der treibt es aber auch natürlich halt sehr, sehr weit. Das sieht man eigentlich schon in der ersten Szene. Also er redet kurz mit Veronica, beziehungsweise sie mit ihm, weil die ja diese super tolle Umfrage hat. Und du kriegst, der kriegt folgende Frage von ihr. Du kriegst 5 Millionen, aber Aliens landen und sprengen den Planeten in 48 Stunden in die Luft. Was machst du mit den 5 Millionen?
Deswegen die Frage an dich, Mickey. Was machst du mit der Kohle? Das wäre eine sehr, sehr gute Opener-Frage gewesen.
Ja, das stimmt.
Aber
wie JD, also gespielt von Christian Slater, wie er in diesem Film schon sagt, das ist eine der dümmsten Fragen, die man je gehört hat. Und ich frage mich wirklich, wie die da ernsthaft durch die Schule gehen und die Leute damit befragen. Also das ist wirklich schon ein bisschen drüber.
Das war aber auch eine coole Abenteuerei gewesen. Ja, auf jeden Fall. Aber der ganze, die ganze Sicht auf diese Gruppen, auf die Charakter, alles ist ein bisschen drüber. Aber nie cheesy.
Blätter.
Ja, das ist echt sehr interessant und halt immer so auf dem schmalen Grat. Das ist ganz cool.
Und apropos, nicht so viel drüber, daran kommt es ja eigentlich nach dem Gespräch halt mit Veronica, also zwischen Veronica und JD, kommen dann halt zwei von diesen Jocks, ja, genau.
Ja.
Von diesen Sportlertypen direkt zu JD und machen den dumm an. Was er da wohl mit ihr redet. Und der zieht dann halt direkt eine Knarre und schießt mit Platzpatronen auf die in der Mensa. Das ist auch in den ersten 5 Minuten des Films direkt, glaube ich.
Sehr am Anfang. Lass es vielleicht innerhalb der ersten 10 sein, aber vielleicht auch erst in 5. Ich weiß es. Nicht sollte hier wahrscheinlich stehen, aber hier steht nur, ich weiß es.
Ja.
Aber ungefähr so. Das ist auf jeden Fall sein erster Auftritt von JD. Ja, und völlig out of nowhere zieht er plötzlich in der Mensa der Schule dann wirklich eine Knarre und drückt ab. Genau das sieht man dann nicht. Das wird dann halt nachher nur erzählt, dass sich die beiden dann auch verständlicherweise eingepinkelt haben, weil sie nicht dachten, die werden erschossen. Weil sie halt dachten, die werden erschossen.
Ja, weil sie nicht halt dachten.
Ja.
Ja,
ja, ja. Ja. Und was ich auch interessant fand, wir haben uns dann ja noch so ein bisschen Platzpatronen, das müssen wir vielleicht noch ganz kurz erwähnen. Ah, das war ein Einsprengsel in
ja.
Das, was ich gesagt habe.
Ja. Es waren Platzpatronen, ja, ja, hatten wir gesagt. Doch, doch.
Ja, was soll ich denn sagen? Aber ja, dass damals, wo so absurd war, der Gedanke, dass jemand eine Waffe in der Schule zieht, dass das halt so wirklich als humoristisches, übertriebenes Element angesehen wurde in den 80ern. Und ja, durch halt sehr viele Schulamokläufe später in den letzten 40 Jahren oder 40 Jahre, nachdem der Film raus ist, oder etwas mehr, dass man das mittlerweile etwas anders rezipiert und es halt nicht mehr so unrealistisch wirkt, wie es wohl in den 80ern auf das Publikum gewirkt hat.
Ja, stimmt.
Also nach diesen ganzen tragischen Sachen, die wirklich dann passiert sind, ist das perfide, wenn man das dann so einfach als Szene einbauen würde. Aber dadurch, dass der Film eben viele, viele Jahre vorher gemacht und konzipiert wurde, kann man das dem nicht vorwerfen.
Aber wie auch viele Beteiligte gesagt haben, das würde man wahrscheinlich so heute nicht mehr mit durchkommen. Ich weiß nicht, welche Beteiligten das gesagt haben, aber wir haben das auf jeden Fall gesagt. Und das war ja dann damals schon so. Ne? Hatte der Film, hat ein bisschen gebraucht, bis der realisiert werden konnte. Für viele war das Thema auch irgendwie zu dark.
Ja, also Beteiligte, das meine ich noch, das waren dann, wir haben ja noch die Interviews mit den Schauspielern und so, mit Prozenten. Ah, okay. Und die haben das gesagt. Und auch eine Sache, ich glaube, das wird im Transkript gar nicht vorkommen, weil wir darüber nicht gesprochen haben bei der Aufnahme, damals meine ich, aber ich erinnere mich jetzt, wir hatten damals mit diesem einen Dude dieses Interview gemacht, der dieser Experte zu Heathers war. Und der hat halt gesagt, dass damals nach Littleton nochmal so ein paar Filme in den Fokus kamen und Heather halt nicht. Und dass der so eine Art Shitstorm, würde man jetzt sagen, an den vorbeigegangen ist. Weil welcher Film das damals war, war Jim Carrey. Weiß nicht, ob du dich erinnerst. Jim Carrey hat damals richtig viel Hate abbekommen, weil da gibt es auch diese Szene, wo er dann sich vorstellt, wie er da mit der Pumpgun in die Schule kommt. Also ne, Leonardo DiCaprio.
Straßen in New York, ne?
Jim Carrey auf den Straßen von New York, ne? Ja, genau. So heißt er, ja. Naja, aber das steht hier nicht, also reden wir da jetzt auch nicht drüber.
Der Agent von Winona Ryder hat sie ja wohl auch bekniet. Ey, mach das nicht. Deine Karriere ist vorbei. Das ist viel zu düster.
Und auch viele andere bekannte Schauspieler haben den Film nicht angenommen. Heather Graham zum Beispiel. Die war da aber auch noch sehr jung. Aber weil da der Vater, der da irgendwie auch beim FBI gearbeitet hat, die haben denen dann immer gesagt, ja, das ist satanisch und nicht mit unserer Tochter.
Ja. Und dann reden die aber dann auch, dann kommt so ein Schnitt, wo wieder die drei Heathers und Veronica sind und die spielen da Cricket. Das ist irgendwie das Ding von denen.
Ja.
Das ist auch interessant bei den Heathers, dass die alle, die unterscheiden sich ja mit Nachnamen. Aber auch optisch, da hat jede irgendwie so eine Farbe für sich. Die Anführerin ist halt rot. Die aufstrebende Neue ist grün, gespielt von Shannon Doherty. Dann ist da Heather Duke. Ne, das ist dann Heather Duke. Heather Duke und Heather Chandler ist halt in Rot, die Anführerin, und Heather McNamara in Gelb.
Es wurde dann ja auch gesagt, dass die Farben da was symbolisieren. Eben als Anführer Rot, Grün Neid und Gelb Feige.
Ja, genau.
Und der Name kann man nicht so ganz nachvollziehen. Die Farbbedeutung aber wurde auf jeden Fall so intendiert.
Und was ich interessant fand, war, dass diese Gelbe, also Heather McNamara, dass die auf diesen amerikanischen Verteidigungsminister zurückfällt, dieser Benamung, der als einer der Leute gilt, die den Vietnamkrieg in den 60ern und 70ern konzipiert haben. Obwohl der wohl schon wusste, ja, so ganz richtig ist es eigentlich nicht. Aber der hat es halt durchgezogen. Darauf geht dieser Name zurück. Auf jeden Fall, die lachen dann aber noch so sehr über die Aktion von JD und ja, so wild war das ja eben nicht. Also mit der Pistole wieder.
Ja, ne? Der kriegt dann eine Woche, wird suspended oder von der Schule ausgeschlossen, aber halt eben no big deal.
Genau.
Also es ist auf jeden Fall, durch diese Begegnung mit JD kriegt die Figur von Veronica dann auf jeden Fall auch immer seine Sichtweise mit. Und er sagt auf jeden Fall ganz klar, die Älteren tun dir nicht gut, die sind böse, die sind schlecht und lass uns die doch umbringen. Ne? Also straight to the point.
Der schlägt dann einfach vor, ach weißt du was, vielleicht sollen die sich mal richtig die Innereien auskotzen. Und wir könnten da ja nachhelfen. Abflussreiniger, genau. Das ist dann ja auch so. Ich fand das immer beeindruckend in dem Film, wie die einfach so überall rumlaufen und überall reinkommen. auch die Häuser der anderen. Was sind diese Suburbans? Da sind Türen nie zu, oder?
Ja, wahrscheinlich meintest du, das sind diese Suburbans.
Ja, ja, das, ja, nicht was.
Aber wie casual das ist, und ich glaube, es wurde nur einmal gefragt, warum seid ihr hier, wie seid ihr reingekommen? Ja. Und zwar beim ersten Mord, und ich finde, er wirkt ja, dieser JD-Charakter, der wirkt am Anfang noch eigentlich sehr reflektiert und eigentlich sympathisch, und so die Vorschläge von ihm, die ja eigentlich von Anfang an ziemlich fies sind, wirken oder haben auf mich noch am Anfang so gewirkt, als ob es halt ironisch wäre, so ein bisschen zynisch, aber halt nicht ernst gemeint.
Auf sie ja auch.
Sie, genau, auf sie ja auch. So, weil das auch so ein bisschen so eine gewisse spielerische Grundtonalität hatte von dem, was er gesagt hat. Aber genau, man merkt eigentlich schon, die gehen dann halt in das Haus von der Anführerin Heather, und da sollte man vielleicht noch erwähnen, auf einer Party muss Veronica Sawyer kotzen, und die kotzt halt irgendwie auf den Boden, weil es der nicht gut geht, und diese Heather, die sagt, ja ey, da werde ich all, das werde ich allen erzählen, du bist, dein soziales Leben an der Schule ist tot, ich lösche dich aus. Und da kommt eigentlich der Plan, ja ey, wir mixen der was, damit die auch kotzen muss, und knallharte Revenge.
Und sie sagt dann halt, Veronica Sawyer sagt, wir machen das halt irgendwie mit Milch, Orangensaft, irgendwas, dass der richtig schlecht wird. Und er schießt dann halt direkt los mit Null. Wir nehmen hier, wir nehmen hier schön Bleichmittel oder Reiniger oder so. Schüttet das dann halt in die Tasse, und dann diskutieren die ja noch so ein bisschen darüber. Als sie dann wieder die Stimme, wieder als Stimme der Vernunft agiert und denkt dann ja auch, glaube ich, dass sie dieses Milch-Orangensaftgetränk ihr dann geben. Aber in Wahrheit geben die der Inhalt, der, geben die der den Inhalt, diese als Inhalt diese Bleiche zu trinken, auch super geil. Die kommen, die, da kommen die ins Schlafzimmer von der morgens, die wacht da auf und wundert sich gar nicht. Also wundert sich erst schon, dass sie da sind. Diese ganze Szene, also die ganze Szene, man muss sich vorstellen, da liegt ein, da liegt die in einem 3 Meter breiten großen Wolkenbett mit Rosen, Schmuck und Vorhängen.
Ja, sehr prinzessinmäßig, sehr, sehr prinzessinmäßig. Und das passt so gut auf diese Figur in diesem 3-Meter-Bett und die anderen beiden. Dann fährt die Kamera so hoch und dann stehen die einfach dann davor und warten, dass die aufwacht.
Ja.
Und ich finde das geil, dass die halt die Heather, die dann wach wird, die halt nicht rausschmeißt, sondern so, die ist dann aber direkt auch im Angriffsmodus, ist sich aber der Gefahr nicht bewusst. Und dann sagen die der, ach, wir sind nett, wir haben dir, weil du, du warst ja gestern auch auf der Party, du bist bestimmt verkatert, hier, altes Hausmittel, danach geht's dir besser.
Und da sagt sie ja noch,
ja?
Bin ich bescheuert? Ich trinke doch die Scheiße jetzt nicht, die du mir hier
anschleppst, vermutlich.
Anschleppst. Was soll das? Und dann kriegen die die eigentlich mit dem alten Marty McFly-Trick.
Trick.
Hier, niemand nennt mich eine feige Sau.
Und dann sagt sie, ja, ich traue mich. Auf jeden Fall traue ich mich das. Und dann trinkt die das und ist in handgestoppten 1,4 Sekunden tot danach. Was auf jeden Fall, abgesehen von diesem Platzpatron-Moment in der Mensa, ist das auf jeden Fall auch der erste drastische Schritt, den die dann wirklich begangen haben. Und das ist Mord.
Ja. Ja,
auch vielleicht noch ein bisschen Unfall, weil sie die Tassen vertauscht hat. Für Veronica war das auf jeden Fall nicht so gedacht.
Aber JD hat das auf jeden Fall ganz genau geplant. Und er tut dann trotzdem aber noch so, ach, was ist das denn? Ach nee, oh ja, ja, das ist jetzt aber blöd gelaufen. Vielleicht lassen wir das wie ein Selbstmord aussehen. Und genau das machen die dann halt auch.
Ja, aber selbst da hat es, finde ich, noch so gewirkt, als ob die trotzdem ein Team wären. Also, ne, wenn die beiden ein Team wären, sind die da auch noch zum Zeitpunkt. Aber eigentlich merkt man da schon, dass der sie nicht mehr alle hat.
Aber ich finde irgendwie so, der Groschen ist bei mir eigentlich erst noch etwas später gefallen. Bei dir oder bei ihr, bei mir, bei ihr auch. Ich weiß nicht.
Ich hoffe, ihr könnt noch folgen.
Ja. Ja, ich hoffe, das funktioniert trotzdem auch in dieser Form.
Bei ihr dauert das auch noch länger. Aber ich hatte das noch so am Anfang irgendwie so als jugendlichen Dummheitsfehler betrachtet. Macht ja jeder mal. Mit Schülern einfach Bleichmittel zum Mitschülern. Ah, Mitschülern. einfach Bleichmittel zum Trinken geben.
Ja, ja, ich weiß. Aber irgendwie dachte ich noch so, dass ich das so pure, berechnende Böse so ganz gewesen ist, was dann auch später passiert.
Hast du auch ein weißes Blatt jetzt hier?
Nee. Bei mir geht's jetzt weiter mit weil genau.
Was ist denn hier passiert? Hatte ich nicht gedruckt oder was?
Weil genau,
ja,
die boah, lassen sich dann halt wirklich so aussehen, als ob es ein Selbstmord wäre. Das ist aber auch so intendiert. Absolut von Anfang an des Films bis zum Ende hin wird das so nach und nach immer weiter ausgerollt, dass man erstmal versteht, was ist denn das überhaupt für ein Typ?
Das wird am Anfang auch wirklich einfach nur so ein bisschen als cooler Außenseiter dargestellt.
Eingeführt.
Und erst im Laufe der weiteren Sachen, die dann passieren, merkt man immer mehr, wie durchgedreht er ist und in welchem Umfeld er zu Hause auch lebt. Weil man kriegt irgendwann, nämlich zwischendurch mitten im Film auch eine Sequenz, wo die beiden, also JD und Veronica, sich unterhalten. Und dann kommt ohne weiteren Kommentar der Vater von JD in die Szene rein und sagt, guck mal hier, was ich mitgebracht habe.
Schmeißt eine Videokassette rein.
Ich glaube auch, das war dein Part, so wenn ich mich richtig erinnere.
Mhm. Und der zählt dann auch noch was dazu. Und auf dem Video sieht man, wie ein Hochhaus gefilmt wird und das dann in die Luft gesprengt wird, von unten her mit Bomben. Und alles wird komplett zerstört. Und er lacht sich kaputt und sagt, guck mal, was ich mir gemacht habe. Und nimmt die Kassette wieder raus und sagt, das ist jetzt meine Lieblingskassette. Und geht wieder aus der Szene raus.
Das ist wirklich eine gute Szene.
Das ist wirklich krass.
Ja. Und geht wieder, ja. Und geht wieder aus der Szene und man denkt sich so, was bitte ist das gerade für eine Figur gewesen? Und auch in so einem ganz unangenehmen Tonfall. Der wirkt irre. Voll irre.
Mit der Stimme von Homer Simpson.
Das ist geil, wie Homer hier geschrieben
ist. Ja, das ist auch echt.
Zwei Sprecher.
Ja.
Macht keinen Sinn, warum das da steht.
Natürlich nicht in diesem schrillen Humor-Ding. Krass.
Humor-Ding.
Humor-Ding. Ja.
Ah, ich weiß, worum es geht. Es geht darum, dass man die Stimme nicht so ganz als die Humor-Stimme raushört, weil der nicht so humormäßig redet.
Okay.
Du weißt ja, wie der Norbert Gastel redet, wenn er nicht Humor ist. So, das meint's wahrscheinlich.
Er kommt insgesamt zweimal und dann kommt er so ins Bild. Irgendwie so ein bisschen random. Aber so häufig kommt er nicht vor. Absolut.
Ja.
Steht hier so.
Ja, aber da haben wir jetzt ein bisschen vorgegriffen.
Ja.
Generell, ich muss ja zu Christian Slater mal sagen, auch in dem ganzen Film, also gilt für eigentlich alle Schauspieler, aber in dem Streifen jetzt erstmal Christian Slater, der ist da richtig stark. Und der hat ja wohl auch so versucht, so eine gewisse Jack-Nicholson-Haftigkeit reinzukriegen. Und hat sogar Jack Nicholson dann einen Brief geschrieben, der soll sich den Film angucken, hat aber nie eine Antwort bekommen. Und ich muss sagen, mir fällt das so an sich, wenn man den im Original guckt, fällt das vielleicht stärker auf.
Ja, aber in der deutschen Version ist mir das jetzt auch nicht so aufgefallen.
Nö.
Also mir ist diese Jack Nicholson-Haftigkeit im Schauspiel jetzt nicht so sonderlich aufgefallen, muss ich sagen. Der hat also einfach einen toten, durchgeknallten Psychopathen gemimt. Aber ich würde jetzt auch nicht auf Jack Nicholson kommen.
Ja, aber super schade. Ich muss sagen, Christian Slater war mir lange richtig unsympathisch, weil ich glaube, der erste Film, wo ich den wirklich bewusst wahrgenommen habe, war Robin Hood mit Kevin Costner, ne? Also die Verfilmung. Da spielt er ja den jungen Will.
Ja, krass.
Und der ist da so ein Backpfeifengesicht, so ein unangenehmer Charakter, der dann später halt geläutert ist. Aber aufgrund dieser Rolle war der ganz, ganz lange für mich sehr, sehr unsympathisch. Und es hat viele Filme gedauert, bis ich den dann doch cool fand. Weil der hat auch wirklich sehr, sehr coole Filme gemacht.
Da fällt mir noch ein Very Bad Things. Das war ja dann auch noch so eine Sache.
Auf jeden Fall.
Das war eine Glanzleistung.
Super gut, vielleicht sollten wir da auch mal drüber sprechen.
Ja, sollte man mal machen.
Aber ja, genau. Hier, das war ja einer seiner ersten größeren Filme und logischerweise ist er da halt noch sehr jung. Aber der macht das da schon sehr gut. Einmal nur ganz kurz noch erwähnt, es gibt natürlich auch Fehlgriffe von Christian Slater.
Du willst mir doch jetzt nicht Alone in the Dark benennen.
Nein. Aber das nur so am Rande. What the fuck?
Der hat viele gute Sachen gespielt. Definitiv.
Und auch einen wichtigen Film. Nur einen wichtigen Film?
Also mindestens einen wichtigen Film.
Ja. Der Name der Rose, richtig guter Film. Den mag ich auch sehr, sehr gerne.
Ja, aber zurück zu Hazards. Denn die gehen dann tatsächlich mit der Idee, ja, wir lassen es mal wie Selbstmord aussehen, um unsere Tat zu vertuschen, weiter.
Ja. Dann schreiben die so einen Abschiedsbrief und dann die Reaktion von den Lehrern. Weil das sieht man ja, ich weiß nicht, ob zum ersten Mal, aber so das erste Mal so ein bisschen prominenter, dass die Lehrer auch was sagen. Oder die Reactions halt. Das ist dann so sehr collagenhaft zusammengeschnitten, dass man so die Reaktionen von verschiedenen Schülern und Lehrern hat auf den Selbstmord von Heather.
Also von das Heather, wird ja an der Schule ist es ja eine prominente Figur, ja. Muss man jetzt mal einwerfen.
Ja.
Und dass die dann Selbstmord angeblich begangen hat, das schlägt da direkt Wellen. Ne? Und ja. Dann wird das offen in der Schule diskutiert.
Ja, fand ich sehr geil. Das war so ein... ich habe hier was über... Hier, einen Absatz habe ich übersprungen.
Ja.
Aber ich lasse dich erst den Satz beenden. Wo die dann halt alle was sagen. Und da finde ich super geil, mein Fave auf jeden Fall, diese eine Englischlehrerin, die sich da so richtig freut darüber, dass das Wort Myriaden richtig in ihrem Abschiedsbrief erwähnt worden ist.
Ja. Myriaden.
Ja. Deutschlehrersatz.
Ja.
Der ähnliche Gag wird ja später nochmal gemacht mit dem Eskimo.
Ja, beim Priester.
Aber das ist dann in dieser Traumsequenz von der Beerdigung.
Ja. Ja. Aber was ich sagen wollte ist, diese zwischendurch gibt es so, der Film hat eigentlich eine sehr straighte Figurenansicht. Also nicht künstliche Waldaufnahmen oder sowas. Ich weiß nicht, wie das hier zusammenkommt.
Ja, keine Ahnung.
Man ist immer voll mittendrin, aber dann diese Erzählweise, dann plötzlich immer diese Umschnitte zu machen und dass irgendwelche Schüler dann irgendwas in die Kamera sprechen. So wie bei einem Interview oder ich glaube, bei den Fragebogen ist das auch so.
Oder wo dann einer gestorben ist, wo sie dann die Schüler befragen und immer dieser Umschnitt. Das ist aber auf jeden Fall ganz typisch, dieses John Hugh-Ding eigentlich. Das ist mir noch besonders aufgefallen.
Ja, stimmt, du hast recht. Es ist so.
Ja, und die kommen damit durch. Es funktioniert also. Hier kommt jetzt ein kleiner Disclaimer, dass unsere Datei länger als 30 Minuten ist und man deswegen zu Teil 2 kommt.
Ruhig was, rauslassen.
Was aber für uns alle die freudige Erkenntnis bringt, ein Drittel ist schon mal durch.
Ja.
Jetzt ist es nicht mehr ganz und der Part 3 ist relativ kurz. Naja.
Also wir hoffen, man kann unserem Gespräch trotzdem folgen, weil wir wollten halt wirklich jetzt hier nichts verändern und das wirklich so wieder aufgreifen, wie wir es auch gesagt haben. Auch wenn manche Übersetzungen irgendwie keinen Sinn ergeben, was hier so geschrieben steht.
Sorry. Vielleicht reden wir aber wirklich 1:1 so und merken es selber nicht.
Ja, ja und ja.
Ja.
Und die kommen damit durch. Es funktioniert also. Und erstmal ist ja auch lange, lange alles gut.
Die sind auch happy miteinander, JD und Veronica, weiterhin. Und das Leben läuft so weiter. Also man merkt da schon auch so zwischendurch so kleinere Gewissensbisse bei Veronica, aber eigentlich passiert nichts. Dann bis zu dem Moment, wo Veronica auf so ein, ja, auf so ein Doppeldate mitgenommen wird mit Heather McNamara und eben diesen beiden
Jocks.
Ja, die wollten mal eben locker flockig sich einen hinter die Binde kicken und Kühe umwerfen. Und das machen die dann auch.
Literally. Und da stehen die dann halt einfach auf dem Feld vor einer Kuh und kicken die halt einfach um.
Ob das legal ist?
Ich weiß nicht. Und finden das natürlich super witzig. Ne? Also die saufen sich da voll und schmeißen Tiere um, die nicht wieder alleine aufstehen können eventuell.
Ja.
Witzigkeit kennt keine Grenzen und so. Und also wir müssen uns gerade so ein bisschen umgewöhnen auch.
Ja, wir haben jetzt den Film geguckt und diese ganze Slang und Sprechart, diese Mundart, die in dem Film in den 80ern noch vorgeherrscht hat, ein Traum. Also wie viele Begriffe da gefallen sind, die man nicht mehr, also einmal so aus Political Correctness Gründen würden, die jetzt nicht mehr so unbedarft verwendet werden können. Aber auch so Sachen wie, oh Gott, was gab es da denn alles, du, Filzpiepe ist jetzt nicht gefallen, aber so in der Schiene war es teilweise, dass solche Sätze da gefallen sind.
Deswegen auch alles Paletti und all diese Sachen und was ist denn dein Schaden?
Ja, Eierkopf für Nerd. Ja, stimmt, ich erinnere mich. Eierkopf für Nerd ist auch super übersetzt. Das war aber tatsächlich so. Also, die haben das durchgängig in den 80ern so gemacht. Ach, guck mal, das wäre eine Replik gewesen auf Eierkopf für Nerd.
Ja. Ha. Es gibt ja auch einen Film, der heißt Revenge of the Nerds und der heißt in Deutsch auch Die Rache der Eierköpfe. Den habe ich, glaube ich, auch irgendwann mal gesehen. Ist aber ewig her.
Ja. Also es war gesetzt, der Begriff, und da waren Nerds aber auch irgendwie noch ein Schimpfwort, weil negativ. Aber das ist eigentlich auch nicht mehr so. Das hat ja auch nicht mehr so, ich weiß gar nicht, ob sich das nicht auch durch Big Bang Theory gewandelt hat, dass Nerds dadurch so ein bisschen positiver besetzt werden kann.
Aber das sind für mich schon keine Nerds, das sind Geeks. Ich wollte dich eigentlich fragen, ob du den Unterschied von Nerds und Geeks kennst. Weil bei denen ist es, finde ich, jetzt tatsächlich interessant, das zu definieren.
Aber das hatte ich gefragt, ne? Wenn ich mich richtig erinnere. Nerds und Geeks, weil ich bin mir auch nicht sicher, ob ich das hundertprozentig richtig habe. Nerds sind ja eher so komplett die wissenschaftlichen Typen und die dann dir, weiß nicht, dir zum Beispiel sagen können, dir, Mickey, genau dir,
ja.
Sagen können, wie ein Lichtschwert gebaut wird.
Ich glaube, du bist schon ein Nerd, weil du Lichtschwert und nicht Laserschwert sagst.
Wenn ich zu Hause, umblättern, gucke, wenn ein Geek sich Fanmaterial kaufen, so popkulturell interessiert ist und dann vielleicht so ein Spielzeuglichtschwert zu Hause hat. Als grobe Unterscheidung. Ich würde es genau umgekehrt sagen. Würdest du? Ja.
Würdest du? Ja. Gut.
Oh Gott.
Also das ist leider manchmal nicht so einfach hier on the flow.
Ja, da hilft nur
ein Schluck aus der Flasche. Bei Geeks sind die dann so tief in irgendeinem Thema drin, dass sie wirklich für mich dann eher dieser Wissenschaftlerschiene so versiert sind. Dass sie aber von allem anderen, so Sozialkompetenz und sowas, dann die dann eher flöten geht. Und die Nerds sind eigentlich die normaleren. Also ich würde mich ja selber auch als einen Nerd bezeichnen.
Ich glaube, es ist genau andersrum. Aber müssen wir mal evaluieren und recherchieren, wenn wir wieder Internet haben.
Ich denke, das ist ein selbst auferlegtes Internetverbot hier. Weil wir das ja auch irgendwann eingestampft haben.
Eingeschlampft steht
eingeschlampft.
Hier.
Eingeschlampft. Bei Bedarf, die Bahn ist schuld.
Einfach.
Whatever.
Bitte? Die Bahn ist jetzt einfach schuld. Bahn, oh boah, lass mich nicht hier ragen mit der Bahn. Das war garantiert ich.
Ja.
Das klingt nach mir.
Alles gut, ja, ja. Rage dich, rage, da rage ich richtig ab. Okay. Ja, wenn wir so reden.
Ja, ich frage mich,
bleiben wir beim Thema Film. Bleiben wir beim Thema Film.
Ja, besser ist das.
Auf jeden Fall nach diesem Doppeldate weiß ich gar nicht mehr genau, wie die da die Idee zustande kam. Aber dann geht es relativ schnell darüber hinweg, dass die beiden auch bestrafen dafür, wie die sich verhalten.
Ja. Darf ich das kurz? Da muss ich einhaken, weil genau an diesem Abend mit dem Kühe umschmeißen ist nämlich dieses Doppeldate. Und während dann dieses Date quasi schief läuft und Veronica sich nämlich dann denkt, was mache ich hier eigentlich? Was ist das für ein Scheißabend? Kommt plötzlich JD hinter einem Baum hervor und sagt nach dem Motto, ich bin zufällig hier in der Gegend. Hast du vor? Was? Sollen wir irgendwas machen? Komm, ich nehme dich mit. Zufällig.
Zufällig. Zufällig ist da in der Gegend, also... Der hat die nicht gestalkt, ja, in Anführungsstrichen, wollte auch Kühe umschubsen gehen wahrscheinlich. Dann gibt es aber, dass mir wirklich, deswegen wollte ich das unbedingt erwähnen, weil als JD die da rausholt, da gibt es so ein Setpiece in so einem Wald und das ist total krass. Wenn du dir das nochmal bewusst anguckst, du siehst dann so eine Sicht nach unten auf den Abgrund, wo die unten mit den Kühen im Dreck liegen und dann geht die Sicht nach oben und da ist so ein Baumgewächs als Rahmen drumherum und Äste und Pflanzenwuchs und das bebildert fast so eine Art Kreis oder Portal. Es ist wirklich krass. Also der, also der, das bildet einen Rahmen und der JD steht nämlich in der Mitte und reicht ihr noch die Hand nach unten. Das ist wirklich ein tolles Bild. Und sie greift dann ja auch gerne zu und man hat dann wirklich so einen Moment.
Genau.
Aber, das ist aber zu diesem Zeitpunkt kommen wir dann auch an, genau, aber was ist wirklich eine besondere Szene? Das ist mir zum ersten Mal so aufgefallen, dass diese Sequenz so gemacht wurde. Mhm. Ansonsten ist die Inszenierung, das wollte ich jetzt auf jeden Fall keinen Fall schlecht reden, mit immer eher mittendrin und das ist so überhaupt nicht amateurhaft oder sonst irgendwas. Also manche Sätze, ich weiß nicht.
Ich weiß ja nicht. Genau, es ist ein Regiedebüt und es hat auch ein relativ kleines Budget für so einen Film. 3 Millionen. Das ist wirklich nicht viel, wenn man jetzt auch noch bedenkt, dass dann eine aufstrebende Darstellerin wie Winona Ryder, die im selben Jahr noch in Beetlejuice zu sehen war, auch davon bezahlt wurde.
Also das ist wirklich nicht viel. Und die haben da eine tolle Inszenierung gemacht. Die Bilder sehen ja alle recht nach TV-Zeug aus. Das ist dann wirklich, also nicht nach TV-Zeug aus, das ist wirklich richtige Kinooptik. Und die haben sogar sehr, sehr viele Sequenzen mit toller Farbausleuchtung und verschiedenen Sachen eingebaut. Selbst wenn einfach nur ein Streit im Hinterhof ist, wo so eine Tonne brennt, und dann zwei verschiedene Hintergrundfarben hinter den Figuren sind.
Fand ich ganz toll. Ja, man muss dazu noch hier zu Winona Ryder sagen, die Macher hatten ja auch richtig Glück, dass Winona Ryder halt auch wirklich Bock auf den Film hatte. Die wollte ja wirklich unbedingt diesen Film machen und die wurde beim ersten Casting ja sogar noch nach Hause geschickt mit der Begründung, sie sei nicht hübsch genug. Und dann ist die von der Audition, Audition, irgendwie zu einem Stylistentypen gegangen, so erzählt es zumindest, hat sich makeovern lassen, wie auch immer, Haare machen, Make-up, neue Klamotten und so, ist zurückgegangen zur Audition und hat dann die Rolle bekommen.
Wahnsinn. Verrückt. Wahnsinn. Das ist doch Wahnsinn. Das ist doch kompletter Wahnsinn. Das
ist komplett verrückt. Und Andi auf jeden Fall Glück, dass die das halt hatten. Sonst war ja auch irgendwie nur die Produzentin, das war ja auch das erste Werk von ihr, das sie eigenständig produziert hat. Und eben Michael Lehman als Regisseur, der auch sehr Bock auf den Film hatte. Witzigerweise war ja der Autor Daniel Waters, der das geschrieben hat, für den war ja klar, dass es Stanley Kubrick als Regisseur werden würde.
Ja, genau. Das ist dann auch so eine infamous Story. Also eigentlich war das Drehbuch noch länger wohl und es war als 3-Stunden-Film konzipiert. Also der Autor war ein großer Stanley Kubrick-Fan und er hat quasi ein Drehbuch geschrieben, was er dem zukommen lassen wollte, damit der das macht. Wie so ein fertiger Auftrag.
Ja.
Aber es wurde nie beantwortet. Ob er irgendwas dazu gesagt hat, weiß man nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, der hat einfach gar nicht reagiert. Ich glaube, der hatte einfach keinen Bock da drauf.
Ja, aber Michael Lehman hatte Bock drauf. Und der hat dann ja auch durchaus noch Anmerkungen gemacht, was Daniel Waters am Anfang auch so ein bisschen als Majestätsbeleidigung aufgefasst hat. Aber die haben das Skript dann halt gestraft und daraus einen etwas kürzeren Film gemacht, der normal lang ist, mit einer Stunde 45 etwa.
Normale Länge finde ich gut. Weil der zieht sich auch zum Beispiel null. Ich finde, es gibt keine Szene, die irgendwie langweilig ist oder überflüssig oder so.
Ja, geht immer nach vorne und auch wenn der Film sich mal ein bisschen Zeit zum Atmen lässt, passiert ja trotzdem immer was Cooles. Wir hatten ja schon erwähnt, dass halt viele coole, also schräge Begriffe in dem Film genannt werden. Die Sprache ist ja schon sehr stilisiert und gemeißelt.
So hat, glaube ich, auch in den 80ern kaum jemand wirklich geredet. Fast schon ein bisschen geschwollen, aber auch irgendwie cool.
Der Regisseur hatte auf jeden Fall richtig Bock da drauf. Und der hat vorher irgendwie auch nur TV-Serien gemacht. Das war ja sein Debüt-Kinofilm. Später hat er dann noch zum Beispiel noch Filme gemacht wie Airheads. Finde ich auf jeden Fall erwähnenswert, weil für mich ist das auf jeden Fall ein cooler Musikfilm. Hudson Hawk!
Hudson Hawk! Das ist leider so eine Sache. Das war ein Riesenflop von Bruce Willis als Superdieb.
Ja, als Superdieb namens Hudson Hawk.
Und ey, Der Film, der ist ja so, ich habe mir den irgendwann nochmal angeguckt, aber ich dachte, vielleicht ist der ja doch irgendwie unterhaltsamer. Aber was zur Hölle?
Der ist einfach kacke, der Film. Das ist ein teurer Unfall. Und wenn ich mich richtig erinnere, ist Bruce Willis ja auch so ein Charakter, der ultra cool ist und alles kann. Die Bösewichte sind dann auch so cartoonmäßig drüber, aber nicht auf eine gute Art und Weise. Und ja, ist ein teurer Unfall. Und ich glaube, Bruce Willis hat auch wenige Filme, die er bereut.
Aber Hudson Hawk gehört dazu. Ja, da hat er sogar das Drehbuch selber mitgeschrieben. Oder die Story? Weiß ich jetzt nicht so genau. Auf jeden Fall ist das, was draus geworden ist, peinlich.
Ja, das trifft es. Selbst wenn er es mit reingeschrieben hat, aber das, was als Ergebnis rausgekommen ist, als Film, damit ist er selber gar nicht zufrieden. Ja, aber ich meine, das war auch so zu dieser Peak-Zeit, wo er der Star war und alles konnte und sich das auch mal so... Der hat ja auch nur ein Drehbuch geschrieben, während er von einem Hochhaus springt. Hä?
Okay, auf jeden Fall. Ja. Und dann ist er aber voll in den Freddy Got Fingered-Modus gekommen und keiner hat ihm mehr widersprochen und Nein gesagt. Und dann kam Hudson Hawk raus.
Ja, und ansonsten hat er dann auch später noch bei einer coolen Serie-Regie geführt, die Californication heißt. Da hat er Regie geführt?
Nee, das war Lehman.
Lehman, ja. Das macht Sinn. Da sind wir wieder zurück bei Heathers halt. Ja, die war wirklich... Oh, die habe ich ja lange nicht mehr gedacht. Ich habe die auch nie zu Ende geguckt.
Ich weiß gar nicht, wie viele Staffeln es waren, aber ich habe auch nicht alles gesehen. Ich habe, glaube ich, die ersten zwei gesehen.
Vielleicht ist auch sogar nur die erste. Aber ich glaube nicht. Die ersten zwei werde ich gesehen haben.
Schnell die Person gewechselt.
Ja.
Die war cool, die Serie. So, Comeback of David Duchovny. Ja, auf jeden Fall kommen wir da nach dieser Szene, wo Christian Slater sie so engelsmäßig aus dem vermatschten Dreck zieht, kommen die dann halt auf die Idee, ja, wir müssen die doch erschrecken. Und da erzählt er Veronica, da kommen wir zu einer interessanten Synchro-Auffälligkeit im Vergleich zum Original und der deutschen Synchro eben. Die sind dann eben bei ihr im Schlafzimmer, Jugendzimmer, Kinderzimmer, was auch immer. Und er fragt sie dann so, ob sie im Jugendzimmer. In den 80ern gab es noch Jugendzimmer. Ja, unterbrich mich nicht. Er fragte sie, ob sie Deutsch sprechen könnte. Und da sagte sie nein.
Ja. Ob sie das gelernt hat in der Schule. Genau, ob sie das gelernt hat in der Schule. Nee, sie hat Französisch genommen.
Hä? Und da haben die dann schön halt eine Pistole. Schon halt eine Pistole. Er hatte ja eh schon diese Schreckschusspistole, die ihm auch scheinbar nicht abgenommen wurde nach dem Vorfall. Ich glaube, der hat auch kein Problem gehabt, eine neue zu bekommen.
USA! USA!
Freiheit!
Und da reden die halt drüber und er holt diese scharfe Munition raus und erzählt, dass die von seinem Opa ist. Der hat halt im Zweiten Weltkrieg war und der hätte Munition aus Deutschland oder aus dem Krieg mitgebracht und in der deutschen Synchronisation sagen die das so, das sind Luger-Patronen. Also die Waffe ist eine Luger. Im Original sagt er, nachdem sie das auch gesagt hat, dass sie kein Deutsch kann, das sind Ich-Lüge-Patronen oder Ich-Luge.
Ich-Luge. So wie ein Amerikaner halt Deutsch aussprechen würde, wenn er es in der Schule gelernt hat.
Genau.
Schießt dem Fenster. Genau.
Stirb langsam, Reference, sehr schön. Weil er hat nämlich erzählt, dass das so Munition wäre, die Leute nur leicht verletzt. Dass das so zur Abschreckung ist irgendwie, aber halt keine tödliche Munition. Das kratzt nur so auf der Haut. Und als er das dann sagt, das war eigentlich auch schon ein Hinweis, dass ich lüge Patron, dass er sie anlügt. Er weiß ja, dass es scharfe Munition ist und was dann passieren wird, wenn die da mit auf irgendwen schießen. Und ich glaube, im gleichen Dialog versucht sie zu verstehen, was er vermittelt. Und sagt dann, das heißt also, wenn wir die Dame treffen, sind die nur bewusstlos, aber es passiert denen eigentlich nichts. Und dann sagt er nämlich noch, ja, genau.
Ja, genau. Wie auch immer.
Wie auch immer, ja.
Also der tut auf jeden Fall dann so, der beschwichtigt das einfach so und will das dann gar nicht mehr weiter besprechen, was dann eigentlich dahinter steckt. Ja, weil er ja weiß, dass sie erschossen werden.
Auf jeden Fall. So, weil er einfach nur noch so ein sadistisches Vergnügen davon hat, die anderen leiden zu sehen oder was weiß ich. Leiden zu sehen, umzubringen halt, ne? Und er manipuliert sie da halt sehr, sehr, sehr bewusst. Also jetzt muss man sich nochmal so ein bisschen reflektieren. Die Story geht um Veronica, die sich quasi in einer Situation befindet, in einer Freundesgruppe, wo sie sich nicht wohlfühlt. Sich an der Schule mehr oder weniger immer versucht, nochmal die anderen Gruppen zu beleuchten. Ob da nicht noch eine alte Freundin dabei ist, die sie wirklich versteht. Und dann lernt sie diesen Typen kennen, in den sie sich
verschießt.
Verschießt. Offenbar, also pun not intended. Und der ist aber ein absoluter Psychopath und der nimmt die dann für seine Zwecke in Angriff, in Beschlag. Und bringt die dann tatsächlich dazu, einen Mord zu begehen. Bewusst. Also das ist schon echt übel, diese Situation, wo sich das für sie hinentwickelt.
Ja, wobei das für sie so bewusst nicht die Morde waren. Das also der erste war ja noch, aber bei dem Doppelmord meine ich, ja, aber da denkt sie auch erst, dass sie nur verletzt werden.
Ja, 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 beim zweiten aber nicht.
Also sorry für diesen abgehackten Satz, aber das steht hier so auf dem Blatt.
Also so, ne, wenn sich der geneigte Zuhörer wundert, was gerade, worum es geht und was gesagt
wir haben keine Schmerzen.
Wird, wir fragen uns das auch gerade.
Wir haben keine Schmerzen, uns geht's gut. Ja, wir lesen das hier nur so, wir versuchen das vorzutragen und manche Sachen sind ziemlich, ziemlich weird hier niedergeschrieben.
Und wir sind viel zu weit gekommen, um jetzt noch aufzuhören, weil glaubt uns, wenn wir könnten, würden wir es auch tun.
Ja.
Und einfach schreiend weglaufen. Macht aus, macht was anderes, macht was Sinnvolles mit eurem Leben, seid nicht wie wir.
Ja.
So, wo sind wir? Hier, weil, ja. Also da muss man vielleicht noch ein bisschen ausholen, weil die lockt dann halt diese beiden Sportler-Jocks halt mit der Aussicht auf einen Dreier halt zu sich.
Weil die sagen ja, es wäre der Traum, hier mal mit zwei Männern zu tauschen. Hä? Weil die auch vorher an der Schule das Gerücht verbreitet haben, die hätte einen Schwertkampf in ihrem Mund ausgetragen. So ist die Formulierung im Film.
Ja.
Man sieht nichts, dass du diese einfilmst. Ja. Okay, keine Ahnung. Ich habe mir diese Formulierung mit dem Schwertkampf jedenfalls nicht ausgedacht oder selber so geredet, sondern das wird genau so im Film formuliert. Also ich habe es zitiert. Und dadurch hat sie natürlich einen super Groll auf die beiden Typen, weil das stimmt halt so nicht, was die da rum erzählen.
Ja. Aber sie hat ja gleichzeitig einen Ansatz, die beiden dann rauszulocken. Genau, und der Plan ist dann ja auch von den beiden, die wie ein homosexuelles Pärchen aussehen zu lassen. Und dafür die Tüte, die dann so als Beweis herhalten soll.
Das ist auch großartig.
Das ist wirklich großartig. Da finde ich auch immer noch den Knaller, die Mineralwasserflasche. Warum Mineralwasser? Ist doch klar. Mineralwasser, und dann ist das ja auch so geil, weil nachher finden dann so, also die beiden dann schon tot sind, finden die Polizisten diese Tüte.
Und so, oh mein Gott, was ist hier passiert? Hier der Lineback und der Quarterback in Unterhosen erschossen. Was war hier los? Und dann holt er so diese Wasserflaschen aus der Tüte raus und so, was? Die waren schwul?
Brauchst du noch mehr Beweise? Mineralwasser, ist doch klar.
Aber ja, die werden die dann halt da hingelockt. Die werden da dann halt hingelockt. Und genau.
Genau. Dann der erste Schuss, der geht dann ja direkt in den Hals und dann ist der erste von beiden tot. Und der zweite läuft weg. Und das ist ja das, was du meintest, glaube ich. Von wegen, da wusste sie ja schon, dass es scharfe
Mineralflaschen.
What? Scharfe Munition soll es heißen. Ja. Da wusste sie schon, der andere ist tot. Den hat sie nämlich schon quasi identifiziert als tot. Und dann kommt der andere und aus der Not, dass der nicht entkommt, schießt sie dann wirklich bewusst den anderen auch noch weg.
Das ist schon krass. Und sie wird quasi dazu gedrängt.
Genau, ja. Und dann machen die es halt wieder so, dass die es halt vertuschen. Na, also sie lassen es so aussehen, als ob sich die beiden gegenseitig erschossen hätten, um eben ihre homosexuelle Beziehung, die sie nicht haben, zu vertuschen. Ja, dass das halt so ein Suizid deswegen gewesen wäre. Trink doch einen Schluck Wasser, Mickey. Niki steht hier.
Niki. Ja, genau. Und das ist dann auch wieder so eine Sache, diese Polizisten, die die beiden finden, die sind ja auch nur in dieser Szene da.
Ja, und auch die haben so einen schönen Comedy-Moment. Die sind ja dann trotzdem für diese Szene im Bild, aber machen das sehr, sehr cool. Und auch die Eltern, also nicht nur der Vater, den wir eben schon angesprochen haben, der mit dieser verrückten Videokassette ankommt, sondern auch Veronicas Eltern. Die haben zwar zwei, drei Szenen, wo die zwischendurch, aber das sind auch mal kleine witzige Momente. In jedem Satz ist irgendwie was, was so, so memorable ist.
Ja, auf jeden Fall, ja. Und die werden dann auch dann von der Polizei, also JD und Veronica werden ja auch von der Polizei noch eigentlich am Tatort im Auto gefunden, aber die vertuschen das schnell und tun einfach so, als ob die da gerade rumgemacht hätten.
Und die Polizisten lassen sich davon halt auch an der Nase rumführen. Das reicht denen dann auch, den Polizisten. Und am nächsten Morgen sind die dann halt im Auto vor der Highschool. Und dafür fühlt sich Veronica
schuldig.
Ja, schuldig. Weil die weiß sie ja eben, fällt mir jetzt auf.
Da hat sie ja die ersten Mord schon wirklich auch bewusst gemacht, wo sie wusste. Und dann verbrennt sie sich nämlich selber noch als Bestrafung mit dem Zigarettenanzünder im Auto.
Mhm, genau. Wo er ihr dann noch die Kippe auf der Handfläche ausdrückt. Was riecht er nach, der Sack? Die rauchen die ja nach. Hä?
Keine
Ahnung. Beim besten Willen weiß ich nicht mehr, was
das heißen sollte. Ich weiß auch nicht, was wir da gesagt haben.
Übrigens, die Erleuchtung kam beim Gucken über mich. Kennst du den Song Veronica Sawyer Smokes von AFI?
Nee.
Der ist auf der Crash Love drauf und referenziert eben auf diesen Film. Und genau auf diese Szene halt.
Krass, das wusste ich nicht.
Wusste ich auch nicht. Cool, aber das nur am Rangel, wie es hier steht.
Am Rande.
Das hier nur steht am Rangel.
Ja.
Auch empfehlenswertes Album von AFI, finde ich. Ich finde, das ist ja so diese Phase von denen mit der Sing the Sorrow, der December Underground und der Crash Love, das ist so für mich die.
Ja. Die Crash Love hat bei mir irgendwie nie so gezündet.
Das ist auch von den dreien die schwächste, finde ich. Aber ich finde, es ist immer noch eines der besten Alben von denen. Aber an die Sing the Sorrow kommt es natürlich nicht ran.
10 von 10. Aber da gibt es ja eigentlich schon los, so dass dieses
Schuldgefühle.
Die, also das ist manchmal echt durcheinander. Mhm. Diese psychopathische Art von JD und dieses eigentlich ja doch Wissen, was richtig ist und von Veronica in immer stärkerem Kontrast steht und die sich auch immer mehr, es wird ja auf jeden Fall bewusster, vollkommen bewusst und sie hat auch selber einen Mord begangen und jetzt will die irgendwie aus der Nummer raus.
Mhm. Die merkt, dass es eine schädliche Beziehung ist. Toxische Beziehung, sagt man heute. Und die haben aber auch bisher alle Morde dann immer als Selbstmord dastehen lassen, was an der Schule auch nicht unkommentiert gelassen wird. Weil dann gibt es natürlich auch diese Lehrerin, die du eben schon mal erwähnt hast, die dann immer sagt, ja, wir müssen das als Hilferuf sehen und das ist auch immer total drüber. Und das ist ein sehr, sehr starker Aspekt des Films. Die wird diese ganze Selbstmordserie der Schüler und dieses ganze Leiden genutzt, um irgendwie das anders darzustellen. Oder wie nutzen das die Medien? Wie wird das in den Medien? Dann wird da ein Song, dann wird plötzlich eine Band groß in diesem Film. Der einzige Popsong, der den ganzen Film im Radio spielt oder irgendwas, ist dann der Song von der Band Big Fun. Und das Lied heißt der Suicide Rap.
Teenage Suicide. Don't do it, in Klammern.
Ja. Und du als großer Queen-Fan, das ist ein Spoof auf den Song von Don't Try Suicide von Queen, den ich nicht kenne. Und es wird ja dadurch auch irgendwie so glorifiziert, diese Selbstmorde. Das wird ja so total gehypt. Und was ich halt cool fand, wie so eigentlich jeder trotzdem seine eigene Agenda da fährt. Weil man hat dann ja so manche Szenen, auch bei der Beendigung von der ersten Hilfe?
Keine Ahnung.
Von der ersten Hälfte.
Ja.
Vielleicht das am ehesten, ne? Hört man von verschiedenen Figuren und dieser Highschool die Gedanken, wenn die da sind. Und da denkt ja eigentlich keiner, kein einziger trauert wirklich um sie, sondern da sind Leute, die denken, ja, hoffentlich mache ich das nicht. Oder jetzt werde ich die Nummer 1 und die Lehrer genauso. Dass es halt jetzt letztlich jeder irgendwie auf sich bezieht und seine eigene Agenda damit
bringt. Bei der Beerdigung, ne?
Ja, das bei der Beerdigung. Jetzt erinnere ich mich auch an die Szene, ne? Die stehen dann da alle am Sarg. Und das ist dann auch so eine Collage halt. Und ne, man hört die Gedanken und
eben ja, jeder denkt. Ja, steht nämlich Beendigung. Ich weiß nicht, ob du das eben korrigiert hattest.
Wo, was? Beendigung?
Bei Hilfer, in der Zeile, wo Hilfer steht, steht auch Beendigung. Ich glaube, das hattest du.
Ah, ja. Beerdigung.
Ja, ja.
Ach, ja. Von der ersten Heather.
Ja, genau.
Hilfer gleich Heather. Ah.
Ja.
Ja. Was sagt man dazu?
Ja, es ist ein wildes Konzept, was wir hier gerade fahren.
Ja. Aber hey, wir sind so viel ist es nicht mehr.
Ja. Und was dann ja so dieses Eigenleben entwickelt, ist eben, dass dann auf einmal Selbstmord irgendwie cool wird und dann auch langsam die ersten Nachahmer in der Schule findet. Weil auch die Elite der Schule, die alle immer so toll gefunden haben, die haben sich jetzt umgebracht, angeblich. Und das wirft so eine ganz verdrehte Sicht auf diesen Selbstmordweg.
Ja, das ist sehr wild, also komplett verklärt. Und das ist noch, dass das noch irgendwie sowas Cooles hat. Und ja, auf einmal ist es halt fancy. Und dann langsam erfährt man ja auch von den Problemen von einer der Heathers, die dann bei irgendeinem Telefonseelsorger anruft und so von ihren Problemen erzählt.
Bei Domian, oder?
Bitte? Bei Domian? Bei Domian quasi, beim amerikanischen Domian. Und man weiß, und weiß man auch, wer Domian ist?
Ja, das weiß man.
Die will dann ja auch Selbstmord begehen und wird von Veronica gerettet, weil die versucht dann ja, um so Pillen zu schlucken. Aber ich weiß nicht, ob sich das dann auch schon rumgesprochen hat, aber dann wird ja noch so, der nächste große Selbstmordversuch ist dann ja der von der, na, jetzt fällt mir der Name, Dampfwalze ein.
Dampfwalze.
Wahrscheinlich dummerweise.
Martha Dampfwalze. Martha.
Ah.
Ja, genau. Und das ist... Also Martha ist auch eine Figur. Am Anfang haben die direkt eine miese Sache noch gerissen. Als die Heathers da alle vollzählig sind und da ihr Unwesen treiben, haben die schon geärgert. Es ist eben ein sehr dickliches, unattraktives Mädchen, das halt dadurch gehänselt wird von dieser Elite. Und das ist dann so die erste Szene von ihr, ist quasi, dass eine der Heathers ihr einen Liebesbrief von einem der Top-Sportler zusteckt oder einem vermeintlichen und die geht, also der Brief ist nicht echt und die geht dann dahin und fragt, wo das von ihnen ist. Okay. Mhm. Und dann wird sie nur ausgelacht. Also die, ich versuche jetzt mal den Text zu umgehen, das dickliche Mädchen wird quasi mit einem falschen Liebesbrief zu dem Typen geschickt und geführt und soll sich damit bloßgestellt werden und erniedrigt werden.
Ja.
Dass alle das dann mitkriegen in der Mensa und die auslachen.
Was auch funktioniert.
Voll die miese Nummer auf jeden Fall.
Ja.
Und ja, warte. Wo waren wir denn? Genau.
Ne, dass das Mobbing ist und richtig, da gab es den Begriff noch nicht. Das kann sein, ja. Ich weiß gar nicht, wann der Begriff aufkam, aber das ist auf jeden Fall das, Mobbing.
Ja.
Und ja, warte, wo waren wir denn? Genau, auf jeden Fall, das entwickelt so diese Eigendynamik, während sie da, Veronica so langsam merkt, was sie da halt angerichtet haben, entwickelt das noch eben mit diesem Suizidabfallen ein Eigenleben. Ich wollte auf jeden Fall nochmal kurz ansprechen, dass der Film, wenn man jetzt so zurückguckt, hatte auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Der hat dann aber 2009 oder so, gab es dann die Idee, eine Fortsetzung oder eine Art Reboot zu machen. Die Fortsetzung und die Scripts, die es wohl dazu gab, die sind dann ein paar Jährchen von Studio zu Studio und von Writer zu Writer weitergegangen. Und 2012 gab es dann verfestigte Pläne und 2013 wurde das dann aber wieder gecancelt und da haben wir dann einfach nichts mehr von gehört. Wie es dann weiterging, haben die 2018 ungefähr zeitgleich eine Musical-Adaption zu Heathers auf die Bühne gebracht, also am Broadway-Musical. Und es gab dann tatsächlich ein Reboot mit einer Staffel, wo 10 Folgen konzipiert waren, aber die letzten 2 Folgen zusammengeschnitten wurden und ein bisschen gekürzt haben und das dann als neuen Folgending rausgebracht haben. Habe ich nicht gesehen. Aber Heather, ach sag schon, Heather, hier, Shannon Doherty, hat auf jeden Fall auch wieder ihre Rolle bekleidet oder zumindest einen Cameo-Auftritt gehabt. Mhm. Finde ich auch interessant. Ich habe es nicht gesehen. Es ist auf jeden Fall nichts, was jemals in Deutschland erschienen wäre.
Ich habe auch von dem Musical nichts gesehen, aber interessant finde ich das auf jeden Fall. Gerade in dem Aspekt, dass man bei dem Film sehr oft denkt, wow, das hätte sie heute nicht mehr bringen können. Und 2018 haben diese das wohl doch nochmal gemacht.
Ja, ist dann aber schnell abgesetzt worden. Und ja, bin auch gespannt, aber ich wusste ja auch nicht, und das steht ja auch bei IMDb. IMDb fand ich auch falsch, dass sich das nie materialisiert hat. Also bei Wikipedia steht auch nichts davon, dass 2018 nochmal eine Serie kommt. Genau. Aber die ist eine reale Sache, also die hat auch mit Bildern und so weiter. Musical finde ich auch wild. Also ich vermute, das meint, wir haben das recherchiert und es gab Bilder, die wir zu der Serie und zum Musical gefunden haben. Also
wild.
Ne, das existiert, genau.
Davon gibt es wohl auch eine Aufnahme von 2022. Gibt es eine Filmversion von dem Musical. Bin gespannt, was die da so machen.
Ja, aber das ist jetzt kein Film, wo überhaupt mal gesungen wird. Wenigstens kommt mein Gaumen noch mal in den Genuss, den Teenage-Suicide-Song zu singen.
Yeah, don't do it.
Ja, aber ich glaube, wir müssen noch kurz über das Ende sprechen.
Würde ich sagen. Da steuern wir jetzt einfach sowieso fast drauf zu, oder?
Ja, du darfst.
Also nachdem sich Veronica dann JD gegen JD wendet, versucht er auf anderem Wege weiter irgendwie an sie heranzukommen und bringt dann die neue Ober-Heather, Heather Duke nämlich, dazu, da wirklich auch dieselbe Figur wieder zu bekleiden. Also die vorher die erste Heather in der Schule bekleidet hat. Ne?
Genau, also die wächst so dann Chefin. Halt in die Rolle rein, genau.
Und sie dann auch quasi genau das ihr Ding wird. Alles ist wie vorher, keiner denkt mehr an die Sachen, die vorher passiert sind und die ganzen Selbstmorde.
Ja, dann ist quasi alles wieder wie vorher. Wir sind jetzt übrigens beim dritten Akt und letzten Teil des Transkripts angelangt, der jetzt wirklich
weit
nicht
über
mehr
eine Stunde
ist. 4 Seiten, wir sind fast am Ende. Denn auch quasi genau ihr Ding macht. Also ne, alles ist wie vorher, keiner denkt mehr darüber nach, aber gleichzeitig nutzt er diese ganze Ablenkung, um in der Schulsporthalle eine Bombe zu platzieren und will dann, während die ganze Schule da drin versammelt ist, in der Sporthalle, will der alles in die Luft jagen. Ne? Wie der Vater, so der Sohn.
Und genau.
Ja.
Der Vater hat ihm ja quasi seine Lieblingskassette gezeigt. So will der Sohn das jetzt nachmachen und hat deswegen auch die Mittel, um an sowas dran zu kommen. Also der sitzt wirklich an einer Szene auch dann zu Hause in seinem Zimmer und bastelt damit Sprengstoff rum. Also das ist nicht alles völlig auserklärt wie bei einer Looney Tunes Figur, sondern eher so, dass der plötzlich das aus dem Mantel zaubert. Ne? Also wie beim Kojoten. Ja. Könnte man sagen. Sondern das ist schon irgendwie so, ist einfach da, man darf das nicht hinterfragen.
Ja, bahnt sich an, ne, und der Wahnsinn wird immer präsenter. Und denkt er zu dem Zeitpunkt schon, dass Veronica tot ist?
Ja, weil Veronica tut so, als ob sie Selbstmord begangen hätte schon. Als sie sich aufgehangen hätte, um ihm zu entkommen.
Ja, um zu gucken, wie er reagiert. Weil er klettert halt öfters durch das Fenster in ihr Zimmer rein und er kommt dann rein und erzählt dann quasi der, also in Anführungsstrichen, ne, jetzt zeige ich dir
die Anführungszeichen.
Ja, also ne, die Leiche, die dann da halt hängt, ja, was auch immer. Der erzählt dann auf jeden Fall, ich bin hier hingekommen, um dich umzubringen eigentlich, aber ich wollte es noch irgendwie noch vorher mit dir beredet haben und bla bla bla. Und dann weiß sie aber, okay, der ist komplett irre und der ist nicht auf meiner Seite. Und dann kommt das, was du erzählt hast, dass er halt diese Bomben platziert. Und das ist dann wirklich ein Thema, wo man mit Fingerspitzengefühl heute gar nicht mehr durchkommen würde.
Denke ich auf jeden Fall. Selbst wenn man es sehr, sehr vorsichtig angehen würde, eine Figur zu schreiben, die am Anfang des Films in der Mensa eine Knarre rausholt, damit durchkommt und am Ende des Films dann die ganze Schule, Schulbelegschaft und alle Schüler zusammen in die Luft sprengen will, wäre heute, glaube ich, undenkbar. Nach dem, was alles in der Realität Trauriges passiert ist, würde das heute als Drehbuchfinale keiner mehr bringen. Da bin ich mir sicher. Das ist ja immer ein bisschen schwierig.
Ja, wobei ich muss ja sagen, ich bin da auch noch manchmal überrascht, was auch im modernen Film dann doch noch geht an manchen Stellen. Aber andererseits, also ich weiß komplett, was du meinst. Es ist ja eher so splattermäßig. Kannst du relativ viel machen, aber so mit diesem, ja, ich habe eher den Eindruck, dass Kinomoment nicht so storymäßig, nicht so mutig sein darf, weil man so Kontroversen aus dem Weg gehen möchte. Und so ein Film wäre auf jeden Fall eine Kontroverse. Wir sagen die ganze Zeit, das ist alles drüber und überspitzt und satirisch, aber der ist nie cartoonhaftig.
Nee, also auch das mit den Looney Tunes, was ich eben eingebracht habe, dass der ja quasi unerklärterweise Sprengstoff und Munition und sowas hat, das ist einfach Gesetz, man darf das nicht hinterfragen.
Ja.
Das meinte ich eben auch. Der ist nie cheesy, sondern der hat immer noch einen gewissen Punkt, wo man Figuren wiedererkennt, die man tatsächlich vielleicht schon mal so im Leben kennengelernt hat. Ja, die sind leicht überzeichnet, aber noch mit Bodenhaftung. Ich finde, die haben das da wirklich wohl temperiert.
Ja, das ist halt der einzige Punkt. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, dass wir nicht mehr komplett bis über das Ende sprechen. Aber heute sollten wir, weil ich
ja auch... Ich habe mir das vorgenommen.
Aber weiß auch gar nicht mehr, wer was gesagt hat.
Ja, das ist alles gut. Wir bringen das jetzt zum Ende.
Wir bringen das jetzt zum traurigen Abschluss. Genau, aber über das Ende sprechen, weil es gibt viele Alternativenden, die erwähnt werden. Und das ist auf jeden Fall wichtig, weil es gibt 3 oder 4 verschiedene Endfassungen und das ist sehr, sehr unterschiedlich. Also in der Filmfassung endet es damit, dass Veronica quasi dem einen Strich durch die dem halt einen Strich durch die Rechnung macht, den niederschießt und die Bombe aus dem Gebäude rausholt. Nee, stimmt gar nicht. Die niederschießt und dann abhaut und er kommt dann aber mit der Bombe wieder vorne an die Schule, an die Treppe, wo diese Sequenz stattfindet. Unterhält sich normal mit ihr, geht dann ein paar Schritte, entfernt sich und fliegt dann in die Luft.
Genau. Und ein anderes Ende wäre gewesen, alle sterben in der Schule halt. Und alle sehen sich dann aber im Himmel wieder und versöhnen sich dort im Himmel. Finde ich auch eine ganz interessante Idee einfach, wie böse das halt ist, dass sie dann halt so im echten Leben nicht miteinander klargekommen sind. Dass alle so erstmal sterben müssen, damit die im Himmel wieder alle Freunde sind. Wurde aber auch nicht gemacht.
Ja, dann gab es ein Ende, wo sie verzweifelt an der Treppe sitzt, wieder da rauskommt und dann fällt das Bild aus, wird schwarz, der Abspann beginnt und man hört nur noch eine Explosion. Finde ich auch krass, aber auf dieser dunklen, bösen Note wollten die dann doch nicht den Film so komplett enden lassen.
Was ich irgendwie auch nett finde, weil dieses schöne Ende, das wir jetzt einfach mal nicht verraten, oder doch?
Doch, erzähl.
Sie geht dann so ganz ölverschmiert durch den Gang halt zurück und fragt die Master, ob die einfach Bock hat, einen Film mit ihr zu gucken und ein bisschen Popcorn zu essen. Sagt ja, die Master sagt ja, lächelt diese setzlichen und Credits. Also die Master sagt ja, die sind beide glücklich und lächeln in die Kamera und dann laufen die Credits ins Bild. Sollte das wohl heißen.
Ja, denke ich auch.
Das ist so ein schönes Ende.
Die gehen dann zusammen raus und die neue Oberheffer sieht das noch im Flur, dreht sich dann weg und geht auch ihres Weges. Und die Wandlung von der, also von der Shannon Doherty, von dem Charakter, ist auch cool in dem Film.
Ja. Auf jeden Fall.
Die hat wenig Screentime, aber die ist am Anfang wirklich so, die wirkt da so ein bisschen wie eben so die Neue oder die Novizin, die sich noch beweist, die sich halt auch so verschüchtert und so, so mitläufermäßig verhält. Und am Ende ist die halt wirklich so ein
unsympathisches
Viech, genau wie die erste. Und dann sagt sie das ja auch ins Gesicht, du bist jetzt auf einmal eine Megabitch.
Ja. Die sagt ja, kann ich, ja, kann ich auch sein. Will ich auch sein.
Ja.
Ne? Also so verhält die sich dann auch.
Ja.
Sehr cooler Film.
Ja.
Der halt leider auch ein Flop damals war, wie so viele geile Filme aus der Zeit. Auch mit gemischten einen Ende haben wir noch vergessen. So ja. Steht's hier.
Ey, zum Thema halt Flop damals. Ja. Ey, wir hatten so viele Flops besprochen schon.
Ja.
Das ist echt krass.
Ja, das. Ja.
That's why we can't have nice things. Einfach viel zu viele gute Filme kommen zum Zeit des Releases nicht gut an.
Mhm, das stimmt.
Naja, auf jeden Fall das Ende, was wir scheinbar noch vergessen haben. In der Sequenz mit dem Flur gibt es ja noch das andere angedachte Ende, wo der Autor sagt, das ist eigentlich das finale Ende. So wollte ich das eigentlich haben, also der Autor des, der Geschichte. Und das ist schon auch ein cooles Ende. Das ist auch schon krass, denn da kommt genau diese Ansprache mit, hey, lass uns doch heute Abend zusammen einen Film gucken. Und die übergewichtige Martha, die zückt dann auf einmal eine Waffe, schießt Veronica in den Mund und sagt, nein, Heather. Das ist, wäre auch krass gewesen auf jeden Fall.
Ja, also jedes Ende hat irgendwie sein Für und Wider. Ich finde auch, die Enden sind eigentlich alle geil irgendwie. Ich finde halt geil, bei dem letzten wäre halt cool gewesen, wenn diese sagen würde, fuck you, Heather, dass du ja am Anfang Christian Slater, die steht irgendwie Nonsens.
Ja, am Anfang fragt Christian Slater die Veronica, ob sie auch eine Heather ist.
Ach so, ja. Ja.
Und da sagen sie, nee, ich bin genau. Veronica, aber die hängt da ja mit den ganzen Heathers ab.
Ja.
Ja, das wäre dann irgendwie so eine runde Klammer drumherum, wenn es so geendet hätte. Ich habe mir aber auch irgendwie noch eine Vision, dass man, dass die dann sagt, I'm not a Heather, I'm not a Heather. Das ist im selben Ende wohl.
Ja, das stammelt die dann so vor sich hin, während die auf dem Boden sitzt und stirbt, ne?
Ja. Hätte was gehabt auf jeden Fall, aber wäre auch zynisch und irgendwie so ein bisschen Payoff-mäßig natürlich. Das wäre so ein bisschen Karma is a Bitch und das hast du davon, dass du so dumm warst und so gehandelt hast. Aber ja, der Film hat sich für ein persönliches Ende entschieden und das ist auch vollkommen okay.
Ich kannte auch vier Jahre nur dieses, viele Jahre, nicht vier,
ja.
Viele Jahre nur dieses
Exakt
eine Ende.
Exakt vier Jahre.
Und das ist auch okay, weil ich kannte den Film ja nur aus der TV-Ausstrahlung. Ja. Der Film ist wirklich stark und ich möchte eigentlich jedem sagen, der sollte man sich mal angucken, dass nicht nur, das kann ich sogar noch unterstreichen und zwar sagen, es gibt eine offizielle Liste im Internet, die heißt 101 Kultfilme, die man gesehen haben sollte und da ist er dabei.
Da ist er dabei, absolut. Weil ich muss sagen, dafür, wie gut der Film ist, ist er sträflich unbekannt. Also ich würde behaupten, du könntest...
den kennt keiner.
100 Leute fragen, genau, den kennt keiner. Der Grund, warum ich den mal... Ah, nee, das sagst du, komm, das kannst du vorlesen, das ist dein Text.
Das ist der Grund, warum ich den mal dir den mal gegeben habe. Und das ist auch der Grund, warum wir heute darüber reden.
Ja, siehst du, ich kannte den ja auch nicht, bis du mir den gegeben hast. Und der ist wirklich cool, super unterhaltsam und nicht blöde.
Der regt zum Nachdenken an. Der gibt ein paar coole Ansätze, die du im Alltag benutzen kannst. Ein paar coole Begriffe. Also Bleiche und sowas alles, ne? Gute ja. Ansätze. Und coole Wörter, wenn man gestochen daherreden möchte.
Ja. Oder wenn einer Wasser trinkt.
Oder wenn einer Wasser trinkt.
Dann weißt du jetzt, was Sache ist.
Der Joke war so gut.
Ja, und eins als Schauspieler, also auch wirklich jede Nebenrolle, da hatten wir ja auch gesagt, ne, so jeder hatte da seine Time to shine.
Ja, auf jeden Fall.
Und Score auch sehr gut, auch so sehr unaufdringlich.
Über den haben wir zum Beispiel noch gar nicht gesprochen. Hm. Das ist mir beim Gucken nochmal noch mal bewusst aufgefallen. Es gibt ja, wie wir gesagt haben, dieses eine Lied von dieser Pop-Fake-Band und eben Que Sera, Sera am Anfang und am Ende.
letzte Seite.
Und sonst ist das ja eher so ein sehr atmosphärischer, wabernder Synthi-Score.
Hm, Synthi-Score, genau. Aber das ist auch schon, der ist irgendwie unaufgeregt, aber unterstreicht das alles ganz gut und der ist an manchen Stellen auch sehr bedrohlich.
Und der wird auch mit im Laufe des steigenden Tempos des Films, mit dem steigenden Wahnsinn von JD und dem, was passiert, wird er auch immer schlimmer und aufdringlicher. Das ändert sich auch teilweise dann die Optik, also wie Sachen beleuchtet sind und wie die Kameras in den Fahrten sind und so. Der Ton geht da immer weiter mit.
Ja, und ich finde auch eben mit 1,45 und dem Pace ist er sehr kurzweiliges Vergnügen. Also auch von meiner Seite unbedingte Empfehlung.
Ja, finde ich auch.
Ja, ich gehe mir jetzt auf jeden Fall gleich noch Bleichmittel reinhauen, ziehe mein No Big Fun T-Shirt an und gehe mich erhängen. Scheinbar hat das jemand von uns
gesagt. Wobei, wenn du das so machst, musst du es ja gar nicht aussehen lassen wie ein Selbstmord, dann ist es das ja schon. Es kann nur wegen unterlassener Hilfeleistung belangt werden, weil ich nicht
einschreiten
werde, weil ich gucken möchte, ob du das wirklich durchziehst.
Ach, du willst doch nicht feige sein, Niki. Niki, hier steht Niki. Alles klar, ja.
Also mit diesen Worten entlassen wir euch.
Trinkt Bleiche.
Genau.
Oder auch nicht. Don't do it.
Seriously, man. Don't do it. Ja, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.
Ja, und ich hoffe, wir sind damit jetzt tatsächlich am Ende der Lesung angekommen. Und ich muss sagen, das war sehr anstrengend.
Das war wirklich anstrengender, als ich gedacht habe.
Ja, ich auch. Und ich habe mir das irgendwie witziger vielleicht auch vorgestellt.
Ich habe es mir auch witziger, runder vorgestellt. Ich bin mal gespannt, wie es wirkt, wenn wir uns das mal anhören als Test.
Ja, aber es wird natürlich, es wird eine einmalige Nummer bleiben. Also das ist jetzt wirklich der Tatsache geschuldet, dass die Ursprungsaufnahme einfach wirklich nicht hörbar war. Und und wir das halt nicht einfach nochmal blind ein zweites Mal aufnehmen
wollten. Also es war leider wirklich, der Ton war so schmies, dass wir das noch nicht mal irgendwie als Bonus irgendeinem zumuten würden.
Das geht halt leider nicht. Und ne, und der Grundgedanke des Podcasts ist ja, warum wir auch vorher mal den Film gucken, dass das Ganze ja auch irgendwie von Spontanität und einem nicht aufgesetzten Gespräch halt sein soll. Ne? Deswegen sind wir ja auch immer hier das geflügelte Wort beim Film, wenn einer quatscht, so ja, ey, sei leise, siehst du hier irgendwo ein Mikrofon?
Ja.
Ne, damit man wirklich alles irgendwie so zum ersten Mal
Aber das ist auch der Grund, warum wir den Text jetzt nicht vorher uns durchgeguckt haben und das irgendwie gekürzt haben auf irgendwelche Sachen und gesagt haben, vielleicht, ach komm, das lassen wir raus.
Ja.
Sondern wir haben wirklich jetzt das hier so vorgetragen, wie es da steht oder verbessert.
Ja.
Aber nicht verändert in irgendeiner Form.
Ja, man muss auch sagen, das Programm hätte eine bessere Arbeit leisten können, was so die Aufteilung des Gesprochenen angeht. Aber ja,
ist das verfluchte Internet.
Was mir vielleicht noch wichtig ist zu sagen, schade, dass das passiert ist, weil der Film ist wirklich, wirklich erstklasse und hätte dementsprechend auch ein schönes, natürliches Gespräch verdient gehabt. Aber it is what it is. Und dann haben wir jetzt halt mal so eine Folge mal gemacht im neuen Jahr und die nächsten sind dann wieder wie gewohnt normal gesprochen und nicht vorgelesen aus irgendeinem Transkriptprogramm. In dem Sinne, frohes Neues nochmal.
Don't do it.
Und don't drink Bleiche. Und schön, dass ihr durchgehalten habt für diejenigen, die es getan haben.
Irgendwie haben wir doch trotzdem noch Spaß gehabt.
Ja, irgendwie ist das jetzt, it is what it is.
Ich wäre dafür, wir gucken uns jetzt einen Film an.
Ja, so ist es. Bis dahin.
Bis nächste Woche.